Ja. Also hast du gerade erwähnt, dass wir Geschenke verteilen hier? Ach, das mache ich immer so schön. Okay. Wir freuen uns nämlich total, dass ihr alle da seid. Gerade über jeden neuen Menschen, der hier ist, freuen wir uns sehr. Und deswegen haben wir euch ein kleines Geschenk gebastelt. Das könnt ihr euch dann nachher an der Theke abholen. Der nicht mehr ganz junge, doch sehr nette Mann hinter der Theke heißt Jürgen. Und wenn ihr den ansprecht, dann gibt er euch bestimmt total gerne eine Willkommenstüte. Falls euch der Gottesdienst überhaupt nicht gefällt, könnt ihr auch die Willkommenstüte im Protest einfach ablehnen. Wir registrieren das dann auch und ändern doch nichts. Ist wie im realen Leben hier. Ja, ich würde gerne heute, und ich werde auch heute auf jeden Fall, eine neue Predigtreihe anfangen. Und zwar möchte ich mal gerne predigen über das apostolische Glaubensbekenntnis. Das habe ich schon total lange vor. Wir haben schon ganz lange uns überlegt, dass was dieser Gemeinde fehlt, ist ein Glaubensgrundkurs und wir würden total gerne mal einen machen und so die ganzen Glaubensgrundlagen abklappern. Haben da ganz viele Anläufe auch schon unternommen in diese Richtung und teilweise welche geschrieben, welche ausgearbeitet, welche konzeptioniert, auch welche durchgezogen. Aber es war irgendwie immer nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und dann haben wir den Plan mehr oder weniger wieder sein gelassen. Und irgendwann sagte Wolfgang, es wäre doch auch gar nicht schlecht, mal sowas in der ganzen Gemeinde zu machen, so mit allen zusammen im Gottesdienst. Und das habe ich mir auch so ein bisschen zu Herzen genommen und immer wieder mal drüber nachgedacht. Und dann kam irgendwann noch so dieser Moment, wo ich dachte, Mensch, wir müssten eigentlich auch mal uns über das apostolische Glaubensbekenntnis unterhalten, weil das ja so ein wichtiges Ding ist, also eigentlich wirklich die Grundlage aller Christen, zumindest alle westlichen Kirchen, die sich daran orientieren. Und ich habe noch nie darüber gepredigt. Und das möchte ich jetzt gerne mal nachholen und anfangen, über das apostolische Glaubensbekenntnis zu reden. Wenn ihr konfirmiert seid oder gefirmt seid, dann werdet ihr das mit Sicherheit kennen. Also das kommt in jedem Firmenunterricht und in jedem Konfirmandenunterricht vor. Ist so eine der ältesten Zusammenfassungen dessen, was Christen glauben. Kommt also schon irgendwie von ungefähr 200 nach Christus, vielleicht ein bisschen später, ein bisschen früher. So ganz genau kann ich das nicht sagen. Und man hat sich halt einfach in der Zeit auch Gedanken darüber gemacht, so was macht uns eigentlich aus als christliche Kirche? Was ist das, woran Christen glauben und was interessiert uns? Und hat daraus dann dieses Glaubensbekenntnis zusammengestellt. Kann man sich quasi so vorstellen, wenn man so einen Einkaufswagen hat, wie wir hier zufällig einen auch auf der Bühne stehen haben, und man überlegt sich, was brauche ich fürs Mittagessen, dann tut man das alles da rein. Und genauso haben das dann auch die Kirchenväter gemacht und haben sich überlegt, so was müsste eigentlich in unser Glaubensbekenntnis rein, und haben dann Gott den Vater reingetan und haben Jesus reingetan und alles mögliche andere. Und und genau darüber möchten wir uns unterhalten. Wir möchten darüber reden, was alles in diesem christlichen Einkaufswagen drin ist und was das Fundament ist, auf dem unser Glaube steht. Zusätzlicher Vorteil ist so, manchmal geht man ja sehr ins Detail als Prediger, predigt auch immer so seine Lieblingsstellen. Ich hoffe, das ist euch noch nicht aufgefallen, aber so in 15 Jahren haben sich doch so manche Predigten von mir auch immer wieder mal wiederholt. Aber darüber vergisst man manchmal so die groben Zusammenhänge und das, was das Christentum eigentlich ausmacht. Und das holen wir hier auch eben nach, indem wir darüber reden, über diese ganz große Linie des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Insgesamt plane ich 7 Teile daraus zu machen. Also das Bekenntnis hat so 3 grobe Einteilungen und jeder ordne ich 2 Predigten zu. Und dann würde ich noch gerne nachher eine Predigt über den Gottesbegriff halten. Denn das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, dass wir an eine Dreieinigkeit glauben. Dann wären es dann 7 Predigten. Und wie viele nachher daraus werden, keine Ahnung. Also das ist jedenfalls der Plan. Und ich hoffe mal, dass ich das so einigermaßen einhalten kann. Ihr sitzt hinter mir, da habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, vielleicht. Ach so. Spieken oder spucken? Und genau davor habe ich Angst. Der erste Teil. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich will das gar nicht alles vorlesen, vielleicht können wir das dann beim letzten Teil mal zusammen, das Glaubensbekenntnis auch bekennen, aber da sind so einige Fußangeln drin, so Sachen, die man nicht sofort versteht. Und bevor ich dann irgendwie jedes Mal darüber reden muss, was mit der heiligen katholischen Kirche gemeint ist, warte ich lieber, bis die auch von selber kommt und dann kann ich sie ja auch erklären. Das Erste, wo ich dran hängen bleibe, ist dieses Ich glaube. Eigentlich total logisch, ein Glaubensbekenntnis. Wenn man seinen Glauben bekennt, muss man ja erstmal einen Glauben haben, sonst hat man ja nichts zu bekennen. Aber das ist etwas, was uns als Christen ausmacht. Wir glauben. Das heißt, wir sind nicht ungläubig, sondern wir haben etwas, was wir glauben, woran wir festhalten. Und das ist schon anders als bei extrem vielen Menschen, gerade in Deutschland oder so speziell im Westen, die an gar nichts mehr glauben. Statistisch ist mittlerweile der deutsche Osten die atheistischste Region der Welt überhaupt. So in manchen Statistiken geben da 80% der Menschen an kein höheres Wesen oder an Gott zu glauben. Und von daher ist es also nicht selbstverständlich zu sagen, ich glaube, sondern es ist etwas, was uns von anderen Menschen unterscheidet und was so eine Sache ist, die uns ausmacht als Christen. Also dass wir glauben, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist wirklich ein Kriterium für uns und eine Sache, die uns von anderen Menschen unterscheidet. Jetzt natürlich die Frage, was das bedeutet, wenn wir sagen, ich glaube. So im Deutschen ist das ein bisschen komisch. Mit dem Ausdruck, ich glaube, bringt man gleichzeitig einen Zweifel zum Ausdruck und sagt ja im Grunde genommen, ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Sonst würde ich sagen, ich weiß das. Aber weil noch so ein gewisser Zweifel da ist, sage ich lieber, ich glaube. Und das klassische Beispiel ist dafür, ich glaube, dass morgen gutes Wetter wird. Kann ich vielleicht noch auf meine Wetter-App gucken, die ja mittlerweile auch ungefähr jeder auf dem Handy hat und kann da mal gucken, was da angesagt ist und dann steht da vielleicht irgendwie Regenwahrscheinlichkeit 40%. Aber ich sage, ich glaube trotzdem, dass morgen gutes Wetter ist. Vielleicht regnet das irgendwo in Remscheid, aber dann wird es wahrscheinlich Lennep sein oder vielleicht noch Wermelskirchen. Aber da, wo ich wohne, wird die Sonne scheinen und das glaube ich. Aber ich bin immer noch unsicher damit, also habe immer noch so einen gewissen Restzweifel und kann nicht sagen, ich bin hundertprozentig sicher, dass es so sein wird. Kann das im Grunde genommen auch erst morgen Abend sagen, jetzt bin ich sicher, es hat wirklich nicht geregnet oder es hat in Strömen gegossen. Aber ich weiß, dass man sich auf die Wetterfrösche nicht verlassen kann. Ich weiß, dass die Meteorologen sich manchmal irgendwie auch Sachen bei der Haschpfeife überlegen und dass man auf keinen Fall hundertprozentig sicher sein kann, was Wetterprognosen angeht. Und deswegen sage ich lieber, ich glaube. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Glaube, von dem die Bibel redet und der Glaube, den wir bekennen. Also wir sagen nicht, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, aber so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch etwas weniger, mit einem Konfidenzniveau von 50% kann ich sagen, es gibt einen Gott. Sondern was wir mit Glauben meinen, ist schon eine Sache, die wesentlich sicherer ist, wo wir mehr von überzeugt sind, wo wir auch Grund haben, überzeugt zu sein. Und was also was ganz anderes ist, als zu sagen, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Und der biblische Glaube, das, was wir unter diesem Begriff verstehen, hat so drei Anteile. Wenn ich wieder mal meinen Einkaufswagen nehmen würde und sagen würde, das ist der Glaube, dann müsste ich so drei Aspekte da reintun und könnte dann sagen, das Gesamtpaket, das ist Glaube. Und er ist zusammengesetzt aus drei unterschiedlichen Dingen, die aber alle drei zusammengehören. Und das erste ist, Glaube ist Erkenntnis des Unsichtbaren. Und da heißt es in Hebräer 11, Vers 1, das ist so eigentlich die Definition des Glaubens, die beste, die überhaupt in der Bibel ist, da heißt es, Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Und für mich ist entscheidend an dem Vers das Wort Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet so viel, wie dass einem etwas klar wird, dass man eine Erkenntnis, eine Klarheit über etwas gewonnen hat, was man nicht sehen kann, was aber dennoch da ist. Und genau deswegen braucht man ja diese Erkenntnis oder diese Überführung, um zu erkennen überhaupt, dass es etwas gibt, was man mit den fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann. Könnte man jetzt auch genauso sagen, für Sehen kann man auch nicht auch sagen von Dingen, die man nicht hören kann oder Dingen, die man nicht riechen oder nicht schmecken oder nicht fühlen kann. Also generell das, was unseren Sinnen völlig verborgen ist. Da gibt's unheimlich vieles. Gibt auch so einiges, was man dann mit naturwissenschaftlichen Gerätschaften dann doch wieder sichtbar machen kann. Was vielleicht gerade für uns Remscheider ja besonders interessant ist, weil Konrad Röntgen hierher kommt und die Röntgenstrahlung kann man auch nicht sehen, aber man kann sie mit Geräten natürlich wahrnehmen. Aber hier geht es eigentlich noch um was ganz anderes. Das, was wir glauben, da braucht man eine Überführung für, weil sie wissenschaftlich überhaupt nicht zugänglich sind. Diese Dinge sind real, aber mit Naturwissenschaft kommt man da nicht weiter. Man kann nichts irgendwie davon beweisen. Man wird nicht Gott beweisen können. Man wird auch alles andere an diesen unsichtbaren, realen Dingen nicht beweisen können. Aber wir wissen dennoch, dass es sie gibt, weil Gott uns das irgendwann einmal gesagt hat. Oder weil wir vielleicht jemand anderem geglaubt haben, der das erlebt hat und in irgendeiner Weise dann einen Zugang dazu gewonnen haben. Ich weiß, das klingt so ein bisschen abstrakt oder kann so ein bisschen abstrakt klingen. Aber ich habe ein gutes Beispiel dafür, habe ich wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal hier erzählt. Aber bevor ich überführt wurde von den unsichtbaren Dingen, war es mir also wirklich komplett unmöglich, irgendetwas zu glauben. Und das hat einfach überhaupt nicht in mein Weltsystem gepasst. Ich konnte nicht glauben, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinausgeht. Ich konnte nicht daran glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Konnte nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt, bis Gott sich mir dann vorgestellt hat. Und das war dann irgendwie sehr dramatisch, aber es war wirklich so, als ob er den Vorhang heben würde und ich habe gesehen, dass es etwas gibt, was ich eigentlich nicht sehen kann, wusste ab dem Moment, dass es stimmt und konnte auf einmal anfangen zu glauben. Und das muss nicht immer so dramatisch sein, das kann auch irgendwie völlig undramatisch passieren, kann einfach irgendwie so ein inneres Bild sein, kann sein, dass man diese Überzeugung auf einmal findet oder dass jemand mit dir über Jesus redet und du weißt auf einmal, dass das richtig ist. Aber es ist eigentlich immer so dieses gleiche Element. Erst wenn Gott den Vorhang ein Stückchen hebt, dann werden wir in der Lage sein, an das zu glauben, was schon längst da ist. Und es war sicherlich nicht so irgendwie, dass so die Ewigkeit auf einmal angefangen hat zu existieren, als ich das geglaubt habe. Oder dass die Vergebung durch Jesus Christus in dem Moment irgendwie erst gekommen ist und wie als Gott den Vorhang gehoben hat. Das war immer schon da. Aber ich brauchte diese Überführung von den unsichtbaren Dingen, sonst hätte ich auf keinen Fall glauben können. Also ist das eigentlich die Quelle des Glaubens, dass Gott uns selber etwas zeigt, woran wir glauben können. Es ist keine subjektive Sache, nichts, was wir uns jetzt irgendwo ausgedacht haben oder so, sondern es ist einfach, dass Gott selber uns etwas gezeigt hat. Und wenn er uns das gezeigt hat und wir anfangen zu glauben, dann setzt uns das natürlich irgendwo auch in Konflikt mit den Leuten, die keine Offenbarung gehabt haben und die nicht glauben. Und ich stelle mir so vor, dass unsere Gespräche mit Atheisten manchmal deshalb so unfruchtbar sind, weil wir einfach eine Erfahrung gemacht haben, die denen fehlt und sie das irgendwie intellektuell auch einfach nicht verstehen können und auch so diesen Moment brauchen, wo der Heilige Geist ihnen das selber zeigt. Und solange das nicht da ist, wird man immer aneinander vorbeireden. Mein alter Freund Pauli hat da vor ein paar Jahren mal eine Predigt drüber gehalten oder ich weiß gar nicht mehr, worüber die Predigt ging, aber ich habe mir so ein Beispiel irgendwie davon gemerkt, weil das irgendwie total gut gepasst hat. War damals die Zeit von Akte X, wo wir alle dann, ich weiß nicht, montags, glaube ich, vom Fernseher gehangen haben und uns da die unheimlichen Fälle des FBI angeguckt haben. Kennt das noch jemand oder ist das total... Ja, okay, danke schön. Und bei Akte X gibt es so zwei Hauptfiguren. Der eine ist Agent Fox Mulder vom FBI und der hatte eine sehr tragische, traumatische Erfahrung gemacht. Nämlich eines Tages, als er noch ein Kind war, kam ein helles Licht und die Außerirdischen haben seine Schwester Samantha Fox, will ich jetzt gar nicht sagen, wer das ist, aber haben seine Schwester Samantha entführt und seitdem war er auf der Suche nach dem Übernatürlichen. Ist dann zum FBI gegangen, hat Einsicht gekriegt in die ganzen unheimlichen, ungelösten Fälle und ist durch die Weltgeschichte gefahren und hat irgendwo seine Schwester gesucht und Beweise für außerirdische Existenz und alles Unnatürliche und Übernatürliche und Unheimliche hat ihn interessiert. Ganz anders war seine Kollegin Dana Scully, die auch beim FBI gearbeitet hat, aber sie war Ärztin und hat nur das geglaubt, was man naturwissenschaftlich belegen kann. Hat also überhaupt nicht an das Übernatürliche geglaubt, hat UFOs für Humbug gehalten, hat auch nicht so wirklich geglaubt, dass Samantha wirklich entführt worden ist. Und die beiden haben immer Stress gehabt. Also das war so, die ersten Folgen war das echt ein Motiv, irgendwie, das einem nachher zum Hals rausgehangen hat. So nachher ging es dann so ein bisschen. Aber immer war Fox Mulder total begeistert, irgendwie, dass er irgendwo einen Schlangenmenschen gefunden hat oder irgendwie einen leberfressenden Lurch. Und Dana Scully hat das überhaupt nicht geglaubt, weil der einfach diese Erfahrung gefehlt hat. Und die beiden mussten einfach immer aneinander vorbeireden. Das konnte ja gar nicht anders sein, denn Scully hat die Erfahrung nicht gehabt, die Mulder gehabt hat. Und so ist es eben auch, wenn wir mit Leuten reden, die das nicht gehört haben oder die Gott nicht so erlebt haben wie wir. Es fehlt einfach da irgendwie so ein Stück. Und das sage ich irgendwie ohne überheblich zu sein, aber es fehlt einfach ein Stück. Und deswegen wird man immer irgendwie dazu verurteilt sein, aneinander vorbeizureden, bis irgendwann Gott denen auch diesen Moment der Erkenntnis bietet. Und dann ist man auf einmal auch wieder auf derselben Seite und kann über diese Phänomene reden. Also der Kern unseres Glaubens oder der Ursprung unseres Glaubens ist, dass Gott selber gekommen ist und uns eine Offenbarung gegeben hat von unnatürlichen, übernatürlichen Dingen und dass wir daraufhin anfangen können zu glauben. Das zweite Element des Glaubens ist, Glaube ist Vertrauen, das zur Treue führt. Steht keine Bibelstelle hinter, weil es da einfach jetzt um eine Wortbedeutung geht. Und im Griechischen, worin das Neue Testament geschrieben ist, steht natürlich nicht Glaube, sondern da steht Pistis. Und Pistis hat so die... Hä? Er hat Piss gesagt. Da steht das Wort Pistis und wenn man das so übersetzen wollte, 1:1, würde man sich wahrscheinlich am ehesten für Vertrauen aussprechen und würde sagen, dass es um Vertrauen geht. Es geht also beim Glauben nicht darum, dass man jetzt so seine Erkenntnis hat und sagen kann, ach, es gibt einen Gott und das weiß ich und ihr wisst das nicht, sondern es geht irgendwie darum, dass man diesem Gott auch vertraut. Also die Erkenntnis Gottes muss es irgendwo nach sich ziehen, dass man Vertrauen in diesen Gott setzt. Es reicht nicht einfach da intellektuell dann was im Kopf zu haben und zu wissen, dass es ihn gibt, sondern man muss auch anfangen, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und das ist eine total praktische Sache. Es kann jeden Lebensbereich betreffen. Man kann zum Beispiel irgendwie Gott darin vertrauen, dass er wesentlich mehr Plan von unserem Leben hat, als wir das haben. Dem einen fällt das leichter als dem anderen. Manche wissen schon, dass sie mit ihrem Leben alleine nichts anfangen können und sind sehr glücklich darüber, dass da ein Gott vorbeikommt und einen Plan hat und sie leiten will. Bei den anderen ist es vielleicht so, dass sie ihr Leben selber sehr gut im Griff kriegen und sich fragen, warum sie überhaupt einen Gott brauchen. Gibt andere Bereiche, wo man auch wie Gott vertrauen kann oder sollte. Aber das ist eigentlich so dieses entscheidende Element, dass man erst mit dieser Überführung anfängt zu glauben, dass es einen Gott gibt und dass man quasi gleichzeitig auch sein Vertrauen auf ihn setzt. Und dann hat Pistis noch die zweite Bedeutung und da geht es um Treue. Also wer anfängt, Gott zu vertrauen und in Gott Vertrauen sein Leben lebt, der wird auch irgendwann mal Scheiße erleben. Das ist eine Sache, die jedem Menschen gemein ist. Und es gibt gute Phasen im Leben und es gibt fürchterliche Phasen im Leben. Und da bedeutet das Vertrauen halt auch einfach, dran zu bleiben an dem Vertrauen. Treu sein in diesem Vertrauen. Und nicht irgendwie bei der ersten Krise dann gleich schon zu sagen, ach, scheint doch nicht so richtig geklappt zu haben mit diesem Gott und deswegen werfe ich mein Vertrauen weg. Sondern dann eher zu sagen, auch wenn jetzt gerade mein Leben nicht gut aussieht und wenn ich das Gefühl habe, dass Gott kilometerweit weg ist und immer nur andere Leute segnet, aber mich vergessen hat, so will ich dennoch irgendwie da dranbleiben. Ich will dranbleiben an dem, was ich erkannt habe und ich will mein Vertrauen weiterhin auf Gott setzen. Und diese Treue ist eine total entscheidende Sache im ganzen Leben. Mal irgendwo gehört, dass das Leben nichts gilt ohne die Treue. Ich war, glaube ich, auf irgendeinem Ehrenmal von Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich meine, dass das echt stimmt. Also ohne Treue ist das ganze Leben eigentlich total wertlos. Fängt schon so mit Beziehungen an, so wenn man zusammenkommt und sich liebt, dann ist es erstmal total leicht, sich zu vertrauen und miteinander klarzukommen. Aber auch da kommen irgendwann Schwierigkeiten und Krisen und man hat irgendwann Schwierigkeiten in der Beziehung. Und dann kommt es irgendwie einfach darauf an, treu zu sein und so diesem Ursprungsversprechen zusammenzubleiben, dann auch wirklich dahinter zu stehen und diese Phasen gemeinsam durchzugehen. Und genauso ist es eben mit Gott auch, irgendwie ganz egal, was ins Leben kommt. Wenn ich einmal mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe, dann will ich nicht aufhören damit. Und auch das ist in Hebräer 11, Vers 1 ja drin, dass die Rede vom Feststehen in dem, was man erkannt hat. Also wenn das Leben gerade irgendwie Schwierigkeiten macht oder unter einem Zitronen gibt, dann sollte man einfach feststehen in dem, was man erkannt hat und weiterhin sein Vertrauen da lassen, wo es hingehört, nämlich bei Gott. Und das führt quasi gleichzeitig zum dritten Punkt, was Vertrauen ausmacht, was Gott, was Glaube ausmacht, nämlich Glaube ist auch ein Bekenntnis. 1. Petrus 3, 15 bis 16 sagt: Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Hier ist es passiv, dass wir bereit sein sollen, wenn uns jemand fragt nach unserem Glauben, dann auch zu sagen, was wir glauben, warum wir es glauben, wie es sich in unserem Leben auswirkt. Aber es gibt auch so einige Bibelstellen natürlich, wo das sehr aktiv ist. So beispielsweise im Missionsbefehl, wo es dann auch heißt, jetzt geht hin zu allen Völkern und predigt denen das Evangelium. Also wir sollen mit dem Glauben, wir sollen den nicht versteckt halten, sondern der Glaube will nach außen getragen werden. Das ist natürlich gerade ganz besonders interessant, wenn man sich über ein Glaubensbekenntnis unterhält. Denn ein Bekenntnis ist ja irgendwie etwas Gesprochenes, ist ja, dass man sich nach außen hin zu dem stellt, was man innerlich glaubt. Und so ist der Glaube also keine Privatsache. Und es wird in Deutschland immer wieder so gesagt, irgendwie, dass Glaube eine Privatsache ist, dass jeder glauben kann, was er will. Hauptsache irgendwie, er geht seinem Nachbarn nicht auf die Nerven damit. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht irgendwie das, was so der biblische Befund ist, sondern da ist der Glaube etwas, was nach außen getragen werden will, was man eigentlich nach außen tragen muss sogar. Und jedes Mal, wenn wir unseren Glauben bekennen und sagen, wo wir stehen und was wir für wahr halten und worauf wir unser Leben aufbauen, dann ist das ja nicht zuletzt auch eine Einladung an den Menschen, der es hört, das Gleiche zu tun und auch Jesus zu folgen. Und das ist dann so Evangelisation eigentlich, was Evangelisation ist, das weitergeben und zu erklären, was wir glauben, was wir von Gott erkannt haben und vielleicht auch Menschen so einen Fingerzeig in die Richtung zu geben, was das eigentlich ist, was sie auch selber empfinden. Denn letzten Endes, und jeder Mensch spürt irgendwie Gott und weiß irgendwie, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinausgeht, kann das vielleicht nicht beschreiben. Und manche sehen sich wirklich danach, dass mal jemand kommt und sagt so, ich kann dir das aber erklären, denn ich kann diesem Phänomen auch einen Namen geben, weil Gott sich mir vorgestellt hat. Und das ist das, was Petrus meint und was dieses Bekenntnischarakter meint, dass wir auf keinen Fall mit dem hinterm Berg halten sollten, was wir glauben. Und wenn diese drei Aspekte zusammenkommen, dann würde ich sagen, sind wir mindestens extrem nahe an dem, was so im biblischen Sinne gemeint ist mit Ich glaube und was auch in dem Glaubensbekenntnis damit gemeint ist. Also es geht überhaupt nicht irgendwie um eine Unsicherheit, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass wir sagen können, ich habe etwas von Gott verstanden, ich baue mein Leben darauf aus und das ist es, was ich glaube und das sind die Konsequenzen, die es in meinem Leben hat. Und es ist nicht eine Unsicherheit, es ist auch nichts Peinliches, sondern es ist einfach ein großer und wichtiger Teil unseres Lebens. Jetzt weiß ich natürlich, dass der Glaube generell in unserem Land nicht besonders hoch angesehen wird. Als ich mich damals bekehrt habe, da war ich gerade mit der Schule fertig und von allen Seiten haben sie mir gesagt, so wer glaubt, der muss ja eigentlich auch seinen Verstand an der Kirchentür abgeben, sonst funktioniert das ja auch nicht. Mittlerweile wird der Spott schon ein bisschen härter. Ich lese immer wieder davon, dass Glaube eine Geisteskrankheit sei, die man therapieren könnte, aber auf jeden Fall dem Menschen nicht gut tut. Und ich glaube, dass das total falsch ist oder vielmehr, ich bin sogar ziemlich sicher, dass das total falsch ist. Ich weiß halt, dass es das gibt und ich weiß, dass es schwer ist, irgendwie dann in diesem Klima immer noch irgendwie zu glauben und auch gerade seinen Glauben zu bekennen, weil man sich immer fast automatisch auch so ein bisschen geistig minder bemittelt fühlt und auch ja zugeben muss, ich kann das nicht beweisen. Also ich kann nicht jetzt irgendwie herkommen und sagen, hier Wissenschaftler XY hat neulich mit einem riesengroßen Teleskop einen Mann mit weißem Bart gesehen und deswegen glaube ich, dass es einen Gott gibt. Und ich weiß auch, dass das niemals irgendwie so sein wird, weil die Dinge, mit denen wir zu tun haben, einfach überhaupt nicht wissen, wissenschaftlich sind, sondern wir auf einer ganz anderen Ebene stattfinden und sicherlich niemals irgendwie so hundertprozentig dem Verstand zugänglich sein werden. Und das macht sicherlich immer ein bisschen schwierig, den Glauben zu bekennen, weil das immer wieder von uns gefordert wird, dass wir das doch jetzt irgendwie mit Mathematik und allen möglichen beweisen können und uns immer wieder gesagt wird, dass es verrückt ist, um etwas anzunehmen, was man nicht auf diese Weise belegen kann. Aber ich glaube, dass es dennoch irgendwie richtig ist, den Glauben zu bekennen, denn ich weiß, woher mein Glaube kommt. Ich weiß, dass ich es mir nicht selber ausgedacht habe. Ich weiß, dass letzten Endes wirklich Gott dahinter steht. Und ich weiß, was der Glaube in meinem Leben macht. Und ich weiß, dass es sehr gut ist. Und ich weiß auch mehr, dass es noch Millionen oder mittlerweile, glaube ich, 1,6 Milliarden Menschen irgendwie auch ähnlich geht, dass sie sagen, ich habe versucht, mir nach dem zu leben, was die Bibel sagt, wie was Gott mir gesagt hat, und es hat funktioniert. Ich gucke auf ein Leben zurück, das in Ordnung ist, das anders verlaufen wäre, wenn Gott nicht reingetreten wäre. Und das ist für mich eigentlich sicherlich ein bisschen subjektiv, aber es ist eigentlich schon fast Beweis genug. Also da es funktioniert und wie da Gott sich tatsächlich zu seinem Wort stellt und wir da Christen tatsächlich irgendwie auf allen Kontinenten bekennen können, wie das ihr Leben zum Besseren geworden ist, kann es nicht sein, wie das Glaube einfach nur eine Geisteskrankheit ist, und kann es nicht sein, wie das jeder Mensch besser dran wäre, nicht zu glauben. Der Glaube hat so viele positive Früchte, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass er uns einen Vorteil bringt, dass es eine gute Sache ist, an Gott zu glauben, und dass es nicht einfach nur etwas Subjektives ist, sondern dass tatsächlich wirklich auch Gott zu uns geredet hat. Nebenbei bemerkt, glaubt ohnehin irgendwie jeder Mensch an irgendetwas. Auch die Leute, die jetzt totale Atheisten sind, glauben doch an irgendwas. Also nicht alles, auch nicht mal fast alles, woran wir glauben, was wir für wahr halten. Auch so in der Schulweisheit kann man hundertprozentig beweisen. Ganz vieles kann man eben nicht beweisen. Also jeder Mensch hat irgendwie ein gewisses Maß an Glauben, sagt die Bibel auch im Römerbrief. Und wenn eh schon jeder Mensch an etwas glaubt, dann finde ich es auch total super, einfach an diesen Gott zu glauben, von dem ich annehme, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, von dem ich weiß, dass er mein Leben total verändert hat, von dem ich weiß, dass ich jetzt, da ich ihn habe, besser dastehe, als das vorher gewesen ist. Also der Glaube und den Glauben zu bekennen, ist wirklich eine gute Sache, ist eine kraftvolle Sache, und niemand muss sich dafür schämen, an Christus zu glauben oder zu diesem Glauben zu stehen. Amen. Damit endet der erste Teil. Der nächste Teil geht dann um Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Und dann geht es gleich in den zweiten Teil über, wo es dann um Jesus Christus geht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Trinkt doch noch einen Kaffee und einen schönen Abend noch.